Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Britta Fecke herzlich willkommen. Zugang zu sauberem Wasser ist ein Thema auf der UN-Weltwasserkonferenz, die uns gleich beschäftigen wird. Doch zu Beginn widmen wir uns der Genetik. Ein Genie, so heißt es in einer Definition, ist eine Person mit überragender schöpferischer Geisteskraft. Und wenn das Genie diese Geisteskraft benutzt hat, um zum Beispiel herausragende Symphonien oder Klavierkonzerte zu komponieren, dann haben auch die nachfolgenden Generationen noch was von der Begabung. Man kann sich der Geistesgröße in dem Fall über den Musikgenuss annähern. Man kann aber auch versuchen, der Genialität auf molekularer Ebene ein wenig näher zu kommen. Genau das hat ein internationales Forschungsteam versucht, indem sie das Genom von Beethoven entschlüsselt haben und gezielt nach Veranlagungen für seine Erkrankung wie den Gehörverlust gesucht haben. Seit einer halben Stunde ist die Studie veröffentlicht und ich sprach kurz vor der Sendung mit dem Humangenetiker Professor Markus Nöten von der Uniklinik Bonn. Er leitete das Team für die medizinische Interpretation der Daten und von ihm wollte ich erst einmal wissen, wie dieses Team überhaupt an das Genmaterial Beethovens gekommen ist, denn schließlich ist der Komponist auch schon fast 200 Jahre tot.
Ja, es gibt in verschiedenen internationalen Beethoven-Sammlungen, auch im Bonner Beethovenhaus zum Beispiel, Locken von Beethoven. Die wurden zu Lebzeiten Beethoven abgeschnitten, gesammelt und sind dann auf verschiedenen Wegen in diese Sammlung gekommen. Für unsere Analysen hatten wir Material, also Haare zur Verfügung, insgesamt von 8 verschiedenen Locken. Und aus diesen Haaren, die aus diesen Locken entnommen wurden, wurde dann DNA gewonnen. Und dann hat man geschaut, überhaupt erstmal, weil die Locken ja auch unterschiedliche Provenienz hatten, stammen die denn eigentlich alle von der gleichen Person? Und da muss man sagen, das ist wirklich interessant. 5 der Locken, auch die Locken, die beste oder klarste Provenienz haben, stammten von einer identischen Person, einem Mann, passt auch zu Ludwig van Beethoven, mit Herkunft aus dem Rheinland. Das heißt, das passt dann alles sehr gut zu Ludwig van Beethoven. Auch der Zustand der DNA entspricht dem Alter der Locken. Das sind ja Locken, die jetzt auch schon ein gewisses Alter haben und dann degradiert die DNA auch etwas und das passt aber vom Zustand der DNA mit dem Alter. Also deswegen gehen wir davon aus, dass diese Haare aus diesen 5 Locken wirklich von Beethoven stammen.
Welche genetischen Veranlagungen für Gesundheitsrisiken konnte man denn in der genetischen Information der Locken finden?
Es gibt ja bei Beethoven eigentlich 3 Komplexe von gesundheitlichen Beschwerden. Die kennen auch viele, zumindest den fortschreitenden Hörverlust. Der ist natürlich sehr bekannt. Aber daneben hatte er auch chronische Magen-Darm-Beschwerden. Da litt er auch drunter. Und eine Lebererkrankung, die letztendlich dann natürlich auch zum Tod geführt hat, denn er ist an einem Leberversagen gestorben. Jetzt kann man verschiedene genetische Ursachen dieser Erkrankung postulieren. Und die Frage ist ja, was findet man dann wirklich im Genom? Es gibt ja klassische Erbkrankheiten, wo man eine Mutation als Ursache für eine Krankheit feststellen kann. Und dann hat man eigentlich auch die Diagnose gestellt. Schwieriger wird es ein bisschen bei multifaktoriellen Erkrankungen, also den typischen Volkskrankheiten, wo genetische Faktoren eine wichtige Rolle spielen, aber es zur Krankheit nur im Zusammenspiel mit äußeren Faktoren kommt. Und wir haben dann natürlich nach solchen Mutationen für klassische Erbkrankheiten geschaut, zum Beispiel für erbliche Hörstörungen, oder auch andere erbliche Erkrankungen, die anderen Symptomkomplexe erklären könnten. Haben wir aber nicht gefunden. Wir haben also keine hochpathogenen Mutationen gefunden, die eine Erbkrankheit postulieren würden als Ursache dieser Symptomkomplexe. Dann haben wir danach geschaut, ob es gewisse Dispositionen für bestimmte Erkrankungen gibt. Und da haben wir ganz interessante Befunde erhoben. Weniger für die Hörstörungen, da sind wir nicht richtig fündig geworden. Ganz interessante Befunde, etwas über die Magen-Darm-Beschwerden, aber nicht so, dass man die wirklich diagnostisch verwenden könnte. Aber wo wir wirklich weitergekommen sind, ist bei Lebererkrankung. Da haben wir gesehen, dass Beethoven wirklich eine erhebliche genetische Disposition hatte. Das heißt, er hatte ein hohes Risiko, aufgrund seiner genetischen Konstitution eine Lebererkrankung zu bekommen, wenn im Sinne einer multifaktoriellen Erkrankung dann auch noch äußere Faktoren dazukommen.
Wie Alkohol.
Wie Alkohol zum Beispiel, es ist ja gut dokumentiert, dass Beethoven sehr gerne und regelmäßig Wein getrunken hat. Und das ist aber nicht das Einzige, was wir dann noch identifiziert haben. Wir haben dann auch noch in einer Locke ein Hepatitis B-Virus nachgewiesen. Und damit haben wir eigentlich eine Situation, wo wir eine multifaktorielle Genese dieser Lebererkrankung sehr schön aus verschiedenen Risikofaktoren erklären können. Auf der einen Seite die genetische Disposition, dann der äußere, eigentlich auch beeinflussbare Faktor, der Alkoholkonsum, und dann auf der anderen Seite die Hepatitis B-Infektion. Das heißt, das ist typisch eigentlich für Volkskrankheiten, da kommen dann verschiedene Faktoren zusammen und tragen dann im Zusammenspiel zum Krankheitsgeschehen bei. Und das ist eigentlich für die Lebererkrankung und damit ja auch für die Erkrankung, die dann in der Konsequenz zum Tode Beethovens geführt hat, eigentlich jetzt sehr schön aufgeklärt.
Eine Hepatitis B-Erkrankung, die findet sich ja nicht im Genom. Dennoch konnten Sie nachweisen, dass Beethoven wahrscheinlich mehrfach an der Gelbsucht erkrankt ist. Wie?
Ja, das ist interessant. Die Gelbsucht an sich war auch berichtet natürlich in der historischen Literatur. Aber was in den Haaren untersucht wurde, dort wurde ja DNA sequenziert. Und diese DNA, die da in den Haaren vorhanden war, die hat man dann hinterher zusammengefügt und zu einem menschlichen Genom, also einer längeren Sequenz im Computer zusammengefügt. Neben diesen Sequenzen, die sich klar im menschlichen Genom zuordnen ließen, fanden sich aber auch Sequenzen in einer Locke, die zu einem Hepatitis-B-Virus passen. Das heißt, mit diesen Sequenzierverfahren findet man ja alle möglichen Sequenzen in so einem Material. Und dann ist natürlich das Finden einer Virussequenz hinweisgebend, dass dort eine Infektion vorlag.
Nun ist ja Beethoven nicht hauptsächlich wegen seiner Krankheiten bekannt, sondern wer so derart komplexe, vielschichtige Werke wie die Klavierkonzerte, die neun Symphonien, das Violinkonzert komponieren kann, der ist ja von der Muse geküsst oder anders gesagt, der hat eine gewisse Genialität und auch eine große intellektuelle Auffassungsgabe. Lassen sich diese Qualitäten in den genetischen Analysen irgendwie auch finden?
Ja, das ist natürlich schwierig. Wir haben uns in der Analyse ganz konzentriert auf die somatischen Beschwerden Beethovens, weil es dafür dann auch wirklich in der Literatur gute Evidenz gibt. Natürlich tragen wahrscheinlich auch genetische Faktoren zu allen möglichen Dimensionen einer Persönlichkeit bei, auch zu Talent bei. Aber da kennt man die molekularen Grundlagen überhaupt noch nicht genügend, um solche Untersuchungen im Moment zu machen. Ob man dann auch wirklich in einem Einzelfall die Genialität einer Person auf der molekularen Ebene darstellen kann, das ist wirklich ein schwieriges Unterfangen und vielleicht auch gar nicht lösbar. Aber es ist natürlich interessant, auch vielleicht nach genetischen Beiträgen von komplexeren Merkmalen in Zukunft schauen zu können. Die DNA-Sequenz wird ja veröffentlicht und es wird sicherlich auch Arbeitsgruppen geben, die auch nochmal einen anderen Blick auf die Daten in Zukunft werfen werden.
Es gab ja auch noch Erkenntnisse über Beethovens Abstammung.
Ja, es ist eigentlich ein Befund, den wir nicht so erwartet haben. Man hat untersucht, ob es genetische Übereinstimmung mit lebenden Verwandten von Beethoven gibt. Und da fand sich keine Übereinstimmung, sodass man annehmen muss, dass irgendwo unter den Vorfahren Beethovens eine Nichtvaterschaft stattgefunden hat.
Also jemand ist fremdgegangen.
Ja, kann man so auch ausdrücken.
Diese Arbeit ist aber auch in vielerlei anderer Hinsicht besonders. Es sind ja doch sehr viele Disziplinen daran beteiligt.
Ja, es waren sehr unterschiedliche Disziplinen beteiligt. Und damit ist dieses Projekt auch ein, finde ich, Paradebeispiel für interdisziplinäre Forschung. Auf der einen Seite sind es die Fortschritte in der Archäogenetik, also der Bearbeitung und Sequenzierung von alten DNA-Proben, die hier wirklich auf höchstem Niveau eingesetzt wurde. Dann auf der anderen Seite die reiche musikwissenschaftliche Forschung, die natürlich auch Teil des Projekts ist. Und dann die neue medizinisch-genetische Forschung, die die neuesten Ergebnisse aus der medizinischen Grundlagenforschung dann in solche eine Anwendung bringt.
Beethovens Genomsequenzierung gibt Aufschluss über Krankheiten und die Familiengeschichte. Ich sprach mit einem der Autoren der Studie, nämlich mit dem Humangenetiker Markus Nöten von der Uniklinik Bonn. 1977, das war das Jahr, in dem die RAF den damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer erschossen hat. 1977 starb auch der King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Und tatsächlich muss man auch genauso weit zurückgehen, nämlich 46 Jahre bis zur letzten und einzigen UN-Weltwasserkonferenz. Heute, fast ein halbes Jahrhundert später, laden die Vereinten Nationen wieder dazu ein, nach New York. Und die Erwartungen an die Konferenz, die 3 Tage andauert, die sind groß. Denn in Zeiten zunehmender Dürre wird Wasser zur kritischen Ressource. Und das UN-Nachhaltigkeitsziel, allen Menschen Zugang zu sauberem Wasser bis 2030 zu ermöglichen, scheint in Zeiten des Klimawandels noch unerreichbarer. Volker Mrazek mit Details.
Passend zum Auftakt der Wasserkonferenz in New York legen die Vereinten Nationen auch ihren neuen Weltwasserentwicklungsreport vor. Er behandelt eines der größten ungelösten Probleme unserer Zeit. 2 Milliarden Menschen auf der Erde haben demnach noch immer keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ein Viertel der Weltbevölkerung. Und das in einer sich zuspitzenden globalen Wasserkrise. Der kanadische Umweltwissenschaftler und Chefautor des Berichtes Richard Connor.
Global water use increases by about 1%.
Der weltweite Wasserverbrauch steigt jedes Jahr um etwa 1%, und man erwartet, das wird die nächsten 30 Jahre so weitergehen. Der Bedarf steigt vor allem in Schwellen- und ärmeren Ländern und in den rapide wachsenden Städten dort. Durch den Klimawandel wird es aber immer häufiger zu Wassermangel kommen. Er wird in Regionen auftreten, die bisher davon verschont waren, und die Krise dort verschärfen, wo Wasser schon heute knapp ist.
In regions where it is already in short supply.
Eine andere aufrüttelnde Zahl aus dem Report: sogar 3,5 Milliarden Menschen fehlt es an hygienischen Sanitäranlagen, an sauberen Toiletten und Waschgelegenheiten. Jinhua Li, chinesischer UN-Diplomat und Generalsekretär der New Yorker Wasserkonferenz. Die Covid-19-Pandemie hat uns allen noch einmal vor Augen geführt. Sauberes Wasser und gute Hygiene sind ein einfaches und wirksames Mittel, um Infektionskrankheiten zu vermeiden. Mehr als die Hälfte der Menschen in ländlichen Weltregionen hat aber keine Sanitäranlagen, um sich die Hände zu waschen. Oft hat das schwerwiegende Folgen. Nach Erhebungen der Vereinten Nationen sterben jedes Jahr noch immer mehr als 800.000 Menschen weltweit an Krankheiten, ausgelöst durch verunreinigtes Wasser und mangelhafte Hygiene. Nach dem neuen UN-Report flossen im Jahr 2002 knapp 3 Milliarden US-Dollar Entwicklungshilfe in Trinkwasser- und Sanitärprojekte für ärmere Länder. 2020 war es schätzungsweise 3-mal so viel. Ein Fortschritt, aber immer noch viel zu wenig, sagt Richard Connor.
The point is that at current rates,
der Punkt ist, wir sind überhaupt nicht auf Kurs, um unser Nachhaltigkeitsziel zu erreichen, nämlich sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen für alle Menschen bis zum Jahr 2030. Um das zu schaffen, müssen wir unsere gegenwärtigen Anstrengungen vervierfachen. Großen Handlungsbedarf sieht der Umweltwissenschaftler auch beim Management der verfügbaren Wasserressourcen. Der Klimawandel werde immer häufiger zu Dürren und Wasserknappheit führen und damit auch zu stärkeren Nutzungskonflikten, nicht nur zwischen Landwirtschaft, Industrie und wachsenden Städten, sondern auch zwischen Staaten. Zuletzt standen Ägypten und Äthiopien kurz vor einem Krieg um das Wasser des Nils. Der neue Entwicklungsreport nennt hier auch Aquifere. Das sind poröse, grundwasserführende Gesteinsschichten. Weltweit gäbe es knapp 470 von ihnen, die Ländergrenzen überschritten. Bei der großen Mehrheit dieser Aquifere gibt es bisher keine formalen Kooperationsabkommen. Konkret, lediglich in 6 der 470 Fälle existiert ein gemeinsamer Nutzungsvertrag. Beim Klima-, Meeres- und Artenschutz gibt es globale Abkommen und regelmäßige Vertragsstaatenkonferenzen, im Wassersektor jedoch nicht. Auch die New Yorker Konferenz sei kein politisches Gipfeltreffen, sagt die indische Ökonomin Madhushree Chatterjee aus dem UN-Wasserbüro. Die Vereinten Nationen haben alle dazu eingeladen: Politik, Industrie und Zivilgesellschaft.
Es wird kein zwischenstaatliches Abkommen oder ein politisches Abschlussdokument geben, aber sicher weitere Zusagen von Regierungen und anderen für eine Agenda zusätzlicher Maßnahmen.
Vom Auftakt des UN-Weltwassergipfels in New York berichtete Volker Mrazek. Ein Professor, der mit seinen Doktorandinnen im Büro Modenschau spielt und sich dafür bis auf die Unterhose entkleidet. Andere Professoren und Professorinnen setzen ihre Mitarbeiterinnen mit Zeitverträgen gezielt unter Druck. Wie solche Fälle von Machtmissbrauch durch Strukturreform in der Wissenschaft vermieden werden könnten, dieser Frage gingen Forschende auf der Tagung Governance in Wissenschaftsorganisationen in Wuppertal nach. Anneke Meyer hat für uns zugehört.
Wissen zu schaffen, Forscherin oder Forscher zu werden, Das bedeutet immer viel Engagement und oft wenig Freizeit. Aber was diese ehemalige Doktorandin in der Zeit ihrer Promotion erlebt hat, geht über das, was in der Forschung als normal gilt, deutlich hinaus.
Ich saß so ein bisschen versteckt am Tisch auf dem Boden und dann fliegt auf einmal ein Stuhl an mir vorbei und es wird rumgeschrien. Und die Person dachte, sie wäre alleine im Labor.
Eine Doktorandin versteckt sich auf dem Boden, ein Kollege, der sich nicht anders zu helfen weiß, als alleine zu schreien. So groß ist der Druck, der durch die Gruppenleitung ausgeübt wird.
Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist nicht normal.
Nein, normal ist das nicht, die Ausnahme aber auch nicht. Eine Mitarbeiterbefragung innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft zeigt exemplarisch für die Wissenschaft, dass etwa ein Zehntel der Beschäftigten Mobbing am Arbeitsplatz erleben. Gemeldet wird nur etwa ein Drittel der Fälle. An einem Mangel an Ansprechpartnern liegt diese verhaltene Meldequote nicht, erklärt die ehemalige Doktorandin. Sie hat sich inzwischen mit anderen, die Ähnliches erlebt haben, zu einer Gruppe zusammengeschlossen, die sich für Strukturreformen einsetzt. Die meisten von ihnen haben versucht, ihre Konflikte innerhalb der Organisation und möglichst gütlich zu klären. Wie das in der Regel läuft, erklärt sie am Beispiel von zwei anderen Gruppenmitgliedern.
Man wünscht sich dann einen Ansprechpartner, vielleicht auch zwei oder drei oder vier Ansprechpartner, an die man sich wenden kann. In dem Fall von den beiden gibt es 30.
Gleichstellungsbeauftragte, Diversity Manager, Ombudspersonen, alle, mit denen die beiden sprechen, haben Verständnis, hören zu, trösten und verweisen an die nächste Anlaufstelle.
Da wird einem dann geraten, ich könnte was machen, aber wenn ich was mache, dann schadet es vor allem einer Person, nämlich dir selbst. Weil du dann als die Person giltst, die da jetzt irgendwie aufmuckt und dann bist du im Fokus des Professors. Das wird dir nicht weiterhelfen in deiner restlichen Karriere und ändern wird es trotzdem nichts. Und ja, das wirft einfach die Frage auf, was soll man dann machen?
Der in Umfragen mit Abstand am häufigsten genannte Grund, warum Betroffene ihre schlechte Behandlung nicht melden, ist die Angst, der eigenen Karriere zu schaden. Bei Nachwuchsforschenden ist die betreuende Person nicht nur für die inhaltliche Beratung zuständig. Sie benotet auch die Promotionsarbeit, schreibt Empfehlungsschreiben und entscheidet über die Verlängerung von Arbeitsverträgen. Eine Anhäufung von Verantwortung und Macht, die abgeschafft werden müsste, findet die Aktivistengruppe.
Das würde die Abhängigkeit, die man hat zu diesem Professor, einfach signifikant senken.
In der Theorie einleuchtend, in der Praxis kompliziert, sagt Carola Jungwirth. Sie ist Professorin an der Universität Passau. Bis 2020 war sie Universitätspräsidentin. Governance, also Regelungssysteme von Organisationen, sind ihr Spezialgebiet. Für Professorinnen und Professoren bringt eine Verteilung von Aufgaben erstmal mehr Koordination und damit mehr Arbeit. Denn komplett trennen lassen sich die verschiedenen Aufgaben nicht. Dazu kommt, dass in der großen Mehrzahl der Fälle das etablierte System eigentlich gut funktioniert.
Wenn wir sagen, bei 10% aller betreuten Fälle kommt es zu Schwierigkeiten, ja, soll man die 90% dafür abschaffen? Also das ist eine Frage, die in den Fakultäten diskutiert wird und auch in den Universitäten diskutiert wird. Und am Schluss kann die Universitätsleitung viele Vorschläge machen. Sie werden vom Senat abgesegnet, der wiederum aus den Professuren besteht. Und man muss hier doch eine sehr starke Überzeugungsarbeit leisten, die eigentlich dazu führt, dass man Kompetenzen abtreten muss, dass man sich im Team stärker vernetzen muss.
Die eigene Kompetenz freiwillig beschneiden, das macht niemand gerne. Genau deshalb braucht es auch bei der Selbstverwaltung eine Strukturreform, sagen Kritiker. Universitäten und Forschungsgesellschaften sollten grundsätzlich extern beaufsichtigt werden, so wie es auch in der Wirtschaft der Fall ist. Das allerdings kollidiert mit einem Grundsatz der Wissenschaft.
Wissenschaftsfreiheit, das ist immer das zentrale Argument. Alle zusätzlichen Regeln sind Regeln gegen die Wissenschaftsfreiheit. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Umdenken.
Ganz ohne zusätzliche Regeln wird es in Zukunft aber nicht mehr gehen, denkt nicht nur Carola Jungwirth. Die Fälle, in denen Konflikte eskalieren, schaden dem Ruf der Forschung einfach zu sehr.
Mobbing im Labor, Anneke Meyer berichtete. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Michael Stang mit den Meldungen aus der Wissenschaft. Und wie es aussieht, verändern Süßigkeiten das Gehirn.
Ein Team des Max-Planck-Instituts für Stoffwechselforschung in Köln ist der Frage nachgegangen, warum Menschen ständig zu Schokolade und Chips greifen. Analysen der Hirnaktivität der Studienteilnehmenden zeigen, dass fettige und süße Lebensmittel das Belohnungssystem stark aktivieren. Das Gehirn wird durch den Konsum von Pommes und Co. neu verdrahtet. Demnach lernt das Gehirn unbewusst, solche Lebensmittel zu bevorzugen, heißt es im Fachblatt Cell Metabolism. Veränderungen des Gewichts und der Blutwerte seien im Laufe der Studie bei den Probanden aber nicht festgestellt worden. Das Team gibt zu bedenken, dass die Analyse wegen der recht kleinen Zahl an Freiwilligen von 57 nur erste Hinweise, aber keine Gewissheiten liefert.
Ein Asteroid enthält einen genetischen Baustein.
Dass Meteoriteneinschläge die Grundsubstanzen für das Leben auf die Erde gebracht haben, zeigt eine Studie im Fachblatt Nature Communications. Ein internationales Team hatte Probenmaterial analysiert, das die Raumsonde Hayabusa 2 vom Asteroiden Ryugu zur Erde geschickt hatte. In den Proben entdeckten die Forschenden Uracil, das eines der Bestandteile der RNA, also der genetischen Zellinformationen, ist. Außerdem entdeckten sie die chemische Verbindung Nicotinsäure, ein wasserlösliches Vitamin der B-Gruppe, das im Stoffwechsel eine Rolle spielt.
Eine gute Beziehung zu den eigenen Eltern hält langfristig gesund.
Teenager, die im regelmäßigen Austausch mit ihrem Vater und oder ihrer Mutter stehen, sind später als Erwachsene physisch und psychisch gesünder und nehmen seltener Drogen als Gleichaltrige, die keine gute Beziehung zu den Eltern hatten. Dieser Zusammenhang, der im Fachblatt Pediatrics vorgestellt wird, geht aus einer US-Langzeitstudie mit mehr als 10.000 Personen hervor. Auch wenn die Zeit des Heranwachsens für Eltern und Kinder eine nicht leichte sei, zahlt sich ein verständnisvoller Austausch langfristig aus, so eine der Schlussfolgerungen. Die Daten stammen aus einer Studie, für die in den 1990er Jahren Daten von einst mehr als 20.000 Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren erfasst wurden. Seither werden die Probanden regelmäßig befragt.
In den USA gibt es 3 neue Schutzgebiete.
US-Präsident Joe Biden hat bei einer Rede im Innenministerium verkündet, dass der Spirit Mountain in der Wüste von Nevada sowie die Castner Range im texanischen El Paso zu nationalen Monumenten erklärt werden sollen. Zudem soll in Gewässern nahe den Pacific Remote Islands südwestlich von Hawaii ein Meeresschutzgebiet geschaffen werden. Nach Angaben des Weißen Hauses soll damit das Vorhaben, die Regierung einen Schritt näher an das Ziel bringen, bis 2030 mindestens 30% der US-Meere unter Schutz zu stellen.
In Ostafrika gibt es mehrere Fälle des Marburg-Fiebers.
In Tansania ist ein Ausbruch der lebensgefährlichen Erkrankung bestätigt worden. 5 Menschen seien bislang im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Marburg-Virus gestorben, teilte das tansanische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Insgesamt seien bislang 8 Infektionen bekannt. Das mit dem Ebola-Erreger verwandte Virus ruft Muskelschmerzen, Erbrechen, Durchfall und Blutungen hervor und kann zum Tod führen.
Und in der letzten Meldung geht es wieder um Süßes. Käsekuchen könnte bald nicht mehr aus dem Backofen, sondern aus dem Drucker kommen.
Genauer gesagt aus dem 3D-Drucker. Im Fachblatt NPJ Science of Food stellt ein internationales Team den Beweis vor, dass sich ein Gericht aus 7 verschiedenen Zutaten mittels 3D-Drucker und Laser herstellen lässt. Das Ergebnis ist ein Käsekuchen mit Einschlüssen von Schokocreme, Erdnussbutter und Marmelade. Alle Zutaten wurden einzeln in Spritzen eines 3D-Druckers gefüllt und dann in vorgegebener Abfolge Schicht für Schicht aufgetragen und bei Bedarf mithilfe verschiedener Laser erhitzt. Die Forschenden gehen davon aus, dass 3D-Drucker künftig zur normalen Küchenausstattung gehören könnten. Jedoch räumen sie ein, dass der gedruckte Käsekuchen ungesund und ein Beispiel für zu süße und zu gehaltvolle Fertigkost ist.
Sternzeit 22. März. Raketenfehlstart über Cornwall. Es werde der erste Start einer Rakete von europäischem Boden aus, schwärmten Vertreter der britischen Weltraumagentur. Premierminister Johnson hatte einst gar von einem künftigen galaktischen Britannien getönt. Doch der Triumph blieb aus. Anfang Januar scheiterte die Mission Start Me Up. Der frühere Militärflughafen Newquay heißt zwar inzwischen Spaceport Cornwall, doch am selbsternannten Weltraumbahnhof starten keine Raketen. Dort hob bisher nur eine Boeing 747 des Unternehmens Virgin Orbit ab. Unter dem linken Flügel war eine kleine Rakete befestigt, die in gut 10 Kilometern Höhe über dem Atlantik ausgeklinkt wurde. Im freien Fall zündete die erste Stufe, später aber gab es Probleme mit der zweiten Stufe. Als im etwas kuriosen Webcast des Unternehmens die Angabe zur Flughöhe der Rakete wieder abnahm, vermutete man eine schlechte Datenverbindung zur Rakete als Ursache. Virgin Orbit verkündete voreilig den erfolgreichen Schuss in die Erdumlaufbahn, musste aber Minuten später das Scheitern eingestehen. Die kleine Rakete erreichte nicht den Orbit, sondern den Grund des Atlantiks. Reicht der Schub für die Umlaufbahn nicht aus, ist die Schwerkraft unerbittlich. Die Rakete mit 9 kleinen Satelliten an Bord stürzte zurück zur Erde und versank. Virgin Orbit hat bisher 6 Missionen abgewickelt, davon sind 2 gescheitert. In Schottland ist ein richtiger Weltraumbahnhof in Bau, von dem Raketen senkrecht abheben können. Wann Großbritannien dort galaktisch wird, ist allerdings noch unklar.
Dirk Lorenzen erinnerte an den Raketenfehlstart über Cornwall. Und damit endet die Forschung. Britta Fecke wünscht Ihnen noch einen schönen Abend.